und herzlich willkommen zurück zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und heute tauchen wir in die japanische Popkultur ein und beantworten die Frage:
Warum mögen wir eigentlich Mangas?
Also ich muss sagen, dass mir Pia die Folge besonders am Herzen liegt. Ich persönlich habe früher viel Manga gelesen und das war dann noch zu einer Zeit, als man das noch nicht so kannte in Österreich. Da war ich noch, ich kann mich noch gut erinnern, über jede Buchhandlung dankbar, die einen, wenn auch noch so kleinen Manga-Bestand hatte. Inzwischen ist es ja so, dass es ganze Abteilungen für Manga in den Buchhandlungen gibt. Allerdings sind die kleinen Bände A, schnell gelesen und B, ziemlich teuer, finde ich. Und ich finde, das sind zwei gute Gründe, dass man den Manga-Bestand in der Stadtbibliothek Innsbruck ausbauen sollte. Und da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Soll ich das erzählen?
Leg los.
Okay, also alle Manga-Freunde da draußen, spitzt eure Ohren. Ihr habt jetzt nämlich die einmalige Möglichkeit, abzustimmen und aus drei Reihen die auszusuchen, die es künftig vollständig in der Stadtbibliothek Innsbruck geben soll zum Ausleihen. Die Connoisseure und Connoisseurinnen unter euch werden ja schon wissen, dass wir zum Beispiel Naruto massiv da haben und kürzlich auch
One Piece zum Beispiel ist dabei.
Aufgestockt haben, genau.
Genau, die haben wir gerade. Wir haben aber auch einen Haufen andere Klassiker. Attack on Titan zum Beispiel. Auch in der Kinderbibliothek haben wir zum Beispiel die Pokémon. Genau.
Und das reicht uns aber noch nicht. Und deswegen werden wir am Ende der Folge die drei Reihen bekannt geben, für die ihr abstimmen könnt. Deswegen bleibt dran. Wir geben eine kleine Inhaltszusammenfassung. Wir sagen euch, wie, wo ihr abstimmt und wann ihr dann zum Lesegenuss in der Stadtbibliothek kommt. Bevor wir dazu kommen, Pia, was sind eigentlich Manga? Hast du Erfahrung mit Manga?
Ja, also ich muss sagen, ich habe auch eher spät angefangen, Manga zu lesen. Als Kind habe ich eher europäische Comics gelesen, also so diese französischen oder belgischen Comics wie Lucky Luke oder die Tassilo oder die Asterix und Obelix. Einfach, weil die mein Vater zu Hause hatte. Und dann als Teenager hat es auch bei mir angefangen. Und das war auch eigentlich nur deswegen, weil andere Schulkolleginnen das daheim gehabt haben. Und da hat man sich halt ausgetauscht. Ich habe die eine Manga-Reihe gekauft, sie die andere. Und dann war das auch nicht so teuer.
Genau. Und Manga, das sind, weil du die französische Graphic Novel und Comic-Tradition angesprochen hast, Manga kommen aus Japan und sind japanische Comics bzw. Graphic Novels. Manga, das sind zwei Silben. Die erste Silbe steht für, was man übersetzen kann aus dem Japanischen mit impulsiv oder unwillkürlich, ungezügelt bzw. frei. Und die zweite steht für Bild, Manga. Die haben einen sehr charakteristischen Stil.
Oft große Augen, Action-Szenen hat man auch sehr oft dabei. Genau,
es behandelt eine sehr breite Palette an Themen, fast eigentlich alle Genres, die man sich nur vorstellen kann, wahrscheinlich auch kulturell bedingt mehr oder andere, als die wir so gewohnt sind. Sie sind meistens in Schwarz-Weiß gedruckt und das verwundert auch nach wie vor immer mal wieder den einen oder die andere. Sie werden von rechts nach links gelesen, das heißt von hinten nach vorne, also umgedreht, sind die dann auch im Regal. Also in Japan ist es so, dass die sehr oft in Serienform in Zeitschriften erscheinen. Eine sehr, sehr bekannte Zeitschrift dafür ist die Shonen Jump.
Und dann gibt es meistens Sammelbände, wo die dann gesammelt rauskommen als Buch, als Manga, den man dann so kaufen kann. Aber meistens eben, wie du gesagt hast, eben serialisiert.
Genau. Es ist ja sehr, weil du gesagt hast, es ist sehr actionreich. Es ist wirklich auch, die Handlung ist auch durch die Verserialisierung lang und tatsächlich filmartig. Also es liest sich ein bisschen wie ein Film. Und die Bildsprache ist sehr kodifiziert. Es passiert sehr viel. Und ich würde auch sagen, das ist ja immer ein Skill, den man lernt, wenn man auch Comics liest und egal welche Art von Comic, dass man dann die Konventionen des Genres lernt, genauso wie man weiß, wie man an amerikanischen Filmen schaut und was welche Cuts bedeuten und so. Darüber haben wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Und stilistische Merkmale lassen sich ganz oft auf japanische Kulturmerkmale zurückschließen und runterbrechen. Was mich persönlich auch immer fasziniert hat, weil genauso wie die amerikanische Popkultur ist auch die japanische Popkultur ja erstmal fremd und andersartig. Und es ist wie so ein Einblick in einen komplett anderen Kulturkreis auch. Ich weiß nicht, ob dir das so ging. Bei mir war das so, dass mich das immer, zum Beispiel, wenn sie sitzen dann in ganz vielen Manga, ist es ganz Standard, so wie andere. In Österreich wird halt standardmäßig, in Anführungszeichen, dann halt der Schnitzel gegessen in Tirol. Und da sitzen sie im Onsen. Ja, sitzen am Boden mit den traditionellen japanischen Gerichten natürlich, was auch nochmal ein spannendes Thema ist. Stichwort Studio Ghibli.
Ja, genau.
Aber oder sitzen dann oft im Onsen und dann, was ist ein Onsen? Das ist ja eine heiße Quelle. Und wieso sitzen die da ständig in der heißen Quelle? Naja, in Japan ist die Badekultur so ausgeprägt. Und das ist so spannend, finde ich, das kennenzulernen, die Kultur darüber.
Man merkt es auch an den Anziehsachen, also den Klamotten, die sie anhaben, ist was ganz was anderes, oder? Die Figuren schauen ganz anders aus, wie wenn ich jetzt mal eben europäische Comics anschaue. Mhm. Das geht auch eher in halt die Richtung, die Sachen, die wir kennen. Wenn die dann teilweise so einen Geisha-Look haben oder sowas, das ist halt was ganz was anderes, was man nicht gewohnt ist. Ist dann interessant, so andere Kulturen kennenzulernen auf diese Weise, weil man es auch nicht gewohnt ist.
Und es ist auch tatsächlich ein schöner Einstieg in die japanische Kultur und natürlich viele Fans von Manga oder auch Anime, was im Grunde Zeichentrickserien sind, die meistens auf Manga auch basieren. Die wissen diese japanische Kultur sehr zu schätzen und da gibt's ja auch, also es gibt ganz viele Conventions im deutschsprachigen Raum auch, die Hanami zum Beispiel in Düsseldorf, dann auch die Buchmessen werden zum Beispiel fürs Cosplayen, also fürs, wie würdest du das beschreiben?
Man zieht sich an wie die Figuren aus Mangas oder Animes.
Oder allen anderen inzwischen ist, also kann auch Comic-Con, kann auch ja, was genau. anderes sein.
Aber halt aus irgendeinem Medium. Die kommen dann auf diese Conventions, tauschen sich aus, wie sie diese Kostüme gemacht haben. Teilweise haben sie nachher auch ganz aufwendige Accessoires, Waffen, was auch immer, tauschen sich aus und stellen dann teilweise Szenen nach. Also, ja.
Fotografieren und so weiter und so fort. Die Frankfurter und die Leipziger Buchmesse sind da auch große Treffpunkte für Cosplayer und Cosplayerinnen, die neben dem traditionellen Buchmarkt und so bestehen. Und das, finde ich, sieht man total schön, wie hoch und groß das Interesse eigentlich an dieser Richtung Popkultur ist und dass da ganz viel Potenzial und Raum dafür da ist. Manga gibt's in Japan schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Das kann dann humoristische Karikaturen hat es bezeichnen können in der Vergangenheit oder einfach die Sammlung von Zeichnungen. Die modernen Mangas haben sich so im 19. und 20. Jahrhundert herausgebildet. Wie wir schon gesagt haben, sind die traditionell oft in Magazinen erschienen und erscheinen nach wie vor weiterhin traditionell in Magazinen, sind serielle Erzählformen. Und es war dann erst tatsächlich in den 90er Jahren, dass sich dieser Manga-Begriff weltweit verbreitet hat. Das kam dann auch in diesem technologischen Aufschwung, den Japan damals erfahren hat. Die Technologieindustrie in Japan, Japan war sehr früh sehr, sehr fortschrittlich in seiner Technologie. Uns Europäern und Europäerinnen teilweise in den amerikanischen Markt weit voraus. Also Smartphones benutzt oder vor Prototypen des Smartphones, da haben wir noch mit dem Nokia
gekämpft.
Genau. Und Nintendo und Videospiele.
Spielekonsolen.
Spielekonsolen, die sich dann auch in unseren Märkten in Europa und in Amerika
etabliert haben.
Genau. Und das sind die top-kulturellen Exportgüter. Man kennt Japan durch seine Popkultur. Aber, und darauf bin ich ja schon zu sprechen gekommen, in den 90er Jahren war das nicht verbreitet. Und das hat man auch nicht so gesagt. Also es war ein bisschen verböhnt.
Ja, es war irgendwie was Komisches, wenn man das mögen hat. Also daran kann ich auch, mir auch noch, also meine Mutter zum Beispiel hat das gar nicht verstanden, was das jetzt überhaupt sein soll. Das war dann auch immer so, dass das dann geheißen hat, okay, na, wenn schon Fernsehen schaust, dann schaust du was Gescheites und keine Animes. Ich habe dann halt gern die Yu-Gi-Oh! Oder die Detektiv Conan geschaut und das war nicht so angesehen.
Weil damals waren, das muss man verstehen, waren Anime was ganz anderes, als es sonst für Kinder gegeben hat. Ich meine, alleine Sailor Moon war, also da haben die gekämpft gegen Dämonen und waren mächtig und wirksam und alles hat geglitzert und alles war so, es war so.
Und es war so schnell animiert.
Genau, es war richtig gut animiert vor allen Dingen.
Also das ist eben, wie gesagt, auch im Anime sehr actionreich. Das waren oft Kämpfe. Das hat dann halt gleich einmal vielleicht brutal ausgeschaut, obwohl es das nicht wirklich war. Aber für Eltern vielleicht dann ein bisschen abschreckend.
Und es ist mit sehr viel Dramaturgie verbunden, genau. Wenn man sich jetzt nur Sailor Moons Verwandlung und so vorstellt. Ja. Genau. Die Faszination hat nicht nachgelassen. Ich finde, ich habe nach wie vor so ein bisschen den Eindruck, dass es immer noch nicht ganz etabliert ist. Ich habe schon Gespräche geführt als Bibliothekarin mit besorgten Eltern, die nicht wollten, dass ihre Kinder Manga lesen, beziehungsweise gefragt haben, was das eigentlich ist und das nicht so ganz verstanden haben. Und ich glaube, dass man sicher gewisse Kritikpunkte anführen kann, aber das kann man wahrscheinlich bei allen Medien, auch bei den unsrigen, den Büchern, die wir lesen oder die aus Österreich, Deutschland, Amerika, egal woher kommen. Es gibt gute und schlechte Sachen. Bei Manga gibt es verschiedene typische Genres.
Das ist nicht wie die typischen Genres im europäischen Raum, wenn wir halt von Thriller oder Horror oder Liebesromanen reden. Also da sind zum Beispiel Kodomo, ich sag's sicher falsch, für kleine Kinder gibt es da zum Beispiel.
Das wäre zum Beispiel Pokémon, kennt man bei uns, die wir auch in der Kinderbibliothek inzwischen stehen haben.
Hm. Genau, oder Shonen, das ist zum Beispiel für männliche Jugendliche.
Das wäre sowas wie Naruto oder eben One Piece, das wir jetzt angekauft haben.
Dann die Shoujo, das ist für weibliche Jugendliche.
Wusstest du, Sailor Moon haben wir ja schon erwähnt.
Genau.
Gibt es natürlich auch als Manga. Wusstest du übrigens, dass Shoujo erst als Genre erst in den 70er Jahren in Japan aufgekommen ist?
Ah, okay, also Shonen ist zuerst gekommen, oder wie?
Ja,
okay, natürlich. Die Männer kommen immer zuerst.
ja, und da zu Shonen und Shoujo, da haben wir uns ja eh schon unterhalten, dass wir hier in der Bibliothek nicht so die Fans davon sind, dass dieses geschlechtergerechte Marketing in Blau und Rosa ist, das ist für mich das Äquivalent. Ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, das so einzuschätzen. Ich persönlich habe nämlich immer es gab früher die Banzai und die Daisuke, das waren so Nachahmungen von der Shonen Jump. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Die Daisuke, das heißt, ist japanisch und heißt ich liebe dich. Und Banzai ist dieser Kampfausruf. Und du kannst dir denken, das eine war ausgerichtet auf die Shonen-Sachen und das andere auf Shoujo. Ich habe beide sehr gern gelesen. Ich habe die Shonen immer lieber gelesen. Ich habe Naruto genauso gern gelesen, wie ich Sailor Moon geschaut habe. Und ich weiß, dass es unseren LeserInnen in der Bibliothek auch so geht. Da stehen alle Geschlechter vor den Regalen und es ist egal, was sie nehmen.
Mir geht's da genau gleich. Ich habe diese Begriffe gar nicht gekannt, wo ich Manga angefangen habe lesen. Und deswegen habe ich mir aus all den verschiedensten unterschiedlichen Bereichen das ausgesucht. Also ich habe das gar nicht so unterschieden, weil ich das aber uns gar nicht gekannt habe in der Form. Dann gibt's auch noch für die Älteren Seinen. Das ist für junge, für Männer. Hast du da noch Beispiele? Oder?
Also, genau, also das ist ein Genre, das mehr psychologische Tiefe hat, Politik und Gewalt auch thematisiert. Beispiele dafür wären zum Beispiel Ghost in the Shell oder Berserk.
Genau, und Shosei ist dann die weibliche Variante für Frauen.
Ah, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Genau. Es gibt noch, also wesentlich mehr. Es gibt auch sowas wie Horror, wie Tokyo Ghoul jetzt zum Beispiel, und Mischung dieser Tropes.
Aber es ist eine interessante Unterscheidung, weil sicher werden gewisse Medien auch bei uns eher für junge Frauen vermarktet.
Das ist auf jeden Fall so.
Auf jeden Fall. Und andere eher für junge Männer. Aber wir haben jetzt nicht diese Unterscheidung in spezifische Genres.
Wir sagen ja schon Frauenliteratur, oder? Also wenn wir sagen schon, wir, dann meinen wir den Markt, weil ja. Pia und ich und wir in der Stadtbibliothek Innsbruck machen das, und zwar dezidiert nicht. Aber
wenn ich jetzt das Genre Fantasy habe, da stehen die, das war ein perfektes Beispiel für für etwas, was junge Männer. Genau, die Eragon stehen neben den City of Bones, und da würde ich vielleicht auch sagen, die City of Bones sind eher für junge Frauen und die Eragon eher für junge Männer, aber trotzdem stehen die nebeneinander und da macht man jetzt keinen Genreunterschied.
Man kann sich auch fragen, genauso wie es irgendwann angefangen hat, das Überraschungsei in rosa zu geben, warum wird das so vermarktet? Weil die Verlage, die dahinter stehen, Zielgruppen definieren müssen, aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Diese ganze Teilung von dieser Blau-Rosa-Debatte, das ist eine Konsumdebatte. Das ist das, je mehr und je spezifischere Zielgruppen es gibt, desto besser kannst du den Leuten was verkaufen. So. Und das ist bei uns genauso ein großes Problem wie in Japan. Da wollen wir uns nicht besser darstellen, als wir sind. Aber in Japan ist, wenn man jetzt noch nach Japan schaut, also es ist schon eine sehr stereotype, da kommen wir jetzt zu den Kritikpunkten, eine stereotype Geschlechterteilung. Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, und es ist...
spiegelt sich dann halt in der Buchhandlung oder Buch...
In den Medien, die produziert werden, immer in den Manga und in den Genres. Inzwischen, heute, brechen Frauen, Japanerinnen mehr und mehr aus. Aber es ist auch eine sehr sexistische Gesellschaft oft, wo auch oft noch, und auch das merkt man gerade in etwas älteren Mangas, sexualisierte Übergriffe enttabuisiert sind bis zu einem Maß, wo es quasi in Anführungsstrichen für die Gesellschaft als normal gilt. Zum Beispiel das Trope des alten geilen Bocks, das man sogar in Naruto oder so findet, wo einer der Lehrer halt dafür bekannt ist, dass er gerne jungen Mädchen hinterher schaut. Ich meine, das ist so tief in das kulturell verwurzelt und damit aber auch in den Tropes und in den Konventionen des Manga, dass ich da sagen muss, ja, das ist ein Kritikpunkt, den man sich vor Augen halten muss und mit dem man sehr reflektiert umgehen muss. Und ich bin mir sicher, dass sich das jetzt im Laufe der Zeit ändern wird, weil ja auch die Inhalte immer mehr, also die westlichen Konventionen und die aus Japan oder aus anderen asiatischen Ländern, die verschmelzen immer mehr.
Internet, Globalisierung, das hilft aber halt, führt dazu, dass das alles ein bisschen aufeinander zukommt.
Und im besten Falle nehmen wir das Beste aus beiden Kulturen oder aus allen Kulturkreisen und lassen das, was nicht gut ist, zurück.
Hinter uns.
Ja, also neben dieser Sexualisierung gibt es noch weitere Kritikpunkte. Du hast ja schon gesagt, es ist sehr actionreich und manchmal bis zum Punkt, wo bei einigen Mangas, also es ist immer, wir reden jetzt nicht von was Spezifischem, sondern es gibt ja einfach die Tendenz bei manchen Mangas zur Gewaltverherrlichung. Auch ganz einfach. Und ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde Vielfalt kulturell.
Du meinst, dass nur Japan dargestellt wird? Oder?
Mhm. Ja. Ja. Es ist ja auch ein homogenes Land, wo es sehr wenige Ausländer gibt, de facto. Also.
Und dafür, dass es so global Erfolg gehabt hat, der Manga, ist es halt immer noch sehr konzentriert auf Japan und dessen Kultur, was natürlich auch Vorteile hat. Wir haben ja eh schon darüber geredet, dass das auch super ist, dass ich in einen anderen Kulturkreis reinschauen kann, aber gleichzeitig übernimmt es halt dann komplett den Markt. Kann man eben positiv, hat positive und negative Seiten natürlich.
Und das hat auch geschichtliche Hintergründe, dass warum das so ist, die Japan war sehr lange isoliert und so weiter. Das ist vielleicht einmal was für eine andere Folge. Also es gibt geschichtliche und kulturelle Gründe, warum diese Kultur so in sich hermetisch sich ein bisschen abgeschlossen anfühlt. Trotz der Globalisierung ist Japan so, wenn man da hinschaut, sehr in sich und für so ein hochentwickeltes Land so komplett in sich abgeschlossen irgendwie. Mhm. Ja.
Genau, jetzt haben wir ein bisschen über Mangas prinzipiell geredet und daher, wo es kommt und was es denn genau ist und was es für verschiedene Genres gibt. Und wie wir schon angekündigt haben, ganz am Anfang von dieser Folge, kommen wir jetzt zu der Abstimmung, weil wir haben ja gesagt, wir geben euch drei Serien, Manga-Serien zur Auswahl und ihr dürft euch eine aussuchen. Das heißt, einfach auf Instagram auf die Stadtbibliothek Innsbruck gehen und dort könnt ihr über die Reihen abstimmen. Und jetzt stellen wir die Reihen vor.
Okay. Pia, drei Reihen zur Auswahl. Jetzt wird gut aufgepasst. Dann abstimmen. Möchtest du mit der ersten Reihe anfangen? Was ist das erste?
Das erste ist Death Note.
Wie viele Bände hat Death Note?
Death Note hat 13 Bände.
Worum geht's in Death Note?
Der Titel Death Note bezieht sich auf ein Heft, das die Hauptfigur findet. Die Hauptfigur heißt Light, das ist ein Schüler, der findet dieses Heft und das Heft gehört eigentlich einem Shinigami, das ist ein japanischer Todesgott. Und damit kann man Menschen töten, wenn man ihren Namen ins Heft einträgt. Mhm. Light findet das raus und will damit seine perfekte Welt kreieren. Und durch die Morde, was es ja im Grunde ist, fängt dann auch die Polizei zu ermitteln an. Da gibt es dann auch die Detektive L und Nier. Und die werden dann so zu seinen Gegenspielern widersachen, was das Ganze spannend macht. Vom Genre her, er kombiniert Mystery, Thriller und Fantasy.
Ist wegen seinen Themen für ältere Teenager und Erwachsene gut geeignet. So ungefähr ab 16 Jahren wird er empfohlen. Death Note ist im Dezember 2003 erstmals erschienen und ging bis Mai 2006. Er war in der Weekly Shonen Jump, die wir schon erwähnt haben. Und könnte demnächst in der Stadtbibliothek stehen. Nummer zwei. Was ist denn die zweite Auswahl?
Bakuman. Das war der Folgemanga von den gleichen Manga-Künstlern.
Ehrlich? Mhm. Wie Death Note?
Ja.
Okay, das wow, waren, ich habe super schlecht recherchiert.
Das waren die heißen Tsugumi Oba und der Zeichner war der Takeshi Obata.
Wie viele Bände hat Bakuman?
20.
Worum geht's in Bakuman?
Da geht es auch um Schüler, zwei Schüler diesmal. Und die beiden wollen Manga-Künstler werden. Mangaka. Und es ist eine Kombination aus Komödie, Romantik und Slice of Life. Slice of Life ist, also wenn man es direkt übersetzt, heißt Stück vom Leben. Und das ist im Grunde eine Darstellung von so Alltagssituationen.
Genau. Also es bietet einen Einblick in das Leben und die Arbeit von Mangaka. Ist besonders gut für ältere Teenager und junge Erwachsene geeignet. Einfach von den Themen her auch in der Shonen Jump erschienen darf. Und zwar von 2008 bis 2012. Man kann es aber auch gut schon ab 13 lesen. Und jetzt die dritte und letzte Auswahl. Wie viele Bände hat Noragami?
27 Bände,
das ist das längste. Und es müsste dann wirklich hochfrequentiert ausgeliehen werden, Leute. Also überlegt es euch gut. Okay.
Das ist von einem Autorinnen-Duo geschaffen worden. Arashi Toka. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es handelt von einem Schulmädchen, das nach einem Unfall halb in der menschlichen Welt und halb in der Welt der Toten ist. Das will sie natürlich nicht. Sie will wieder komplett menschlich werden. Und daher bittet sie einen sehr kleinen, unbedeutenden Gott, Yato, um Hilfe, der ihr dabei helfen soll, wieder komplett menschlich zu sein. Und zusammen kämpfen sie dann gegen ganz gefährliche Geister und andere Götter. Hm. Vom Genre her kombiniert es Fantasy, Action und Romantik.
Ja, ist ungefähr ab 13 Jahren gut geeignet. Ist meine persönliche Empfehlung, aber ich will ja...
Hey!
Was?
Das ist keine faire Abstimmung mehr.
Achso, okay. Ich würde jetzt so tun, als ob ich es rausschneide, aber... ist auch ganz okay. wurde erstmal im Dezember 2010 veröffentlicht. Ja, genau. Also, das heißt... Death Note, Bakuman oder Noragami. Ab sofort könnt ihr auf Instagram abstimmen. Unser Handle ist stadtbibliothek.innsbruck. Die Reihe mit den meisten Stimmen wird gekauft und ins Regal gestellt und steht euch dann zum Ausleihen zur Verfügung. Wie gesagt, alle Reihen sind abgeschlossen in sich, was für uns auch ein schöner Vorteil ist, weil wir dann wissen, dass ihr die Geschichte im Vollen genießen könnt und dass auf jeden Fall alles da ist. Und wann lösen wir auf, was gewonnen hat?
In unserer nächsten Folge. Genau. Das heißt, reinhören und dann erfahrt ihr, welche Serie gewonnen hat.
Genau, und dann reinschauen in die Stadtbibliothek Innsbruck, wie es dann da schön im Regal steht und dann ganz schnell hoffentlich auch nicht und gut ausgeliehen wird.
Genau.
Ja, Pia, war eine schöne Folge heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da mal über Manga zu reden.
Genau, das war echt nett.
Das heißt aber, dein Lieblingsmanga wäre?
Das war der Death Note. Das war der erste Manga, den ich gelesen habe und der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Was untypisch ist für mich, weil ich ja Thriller und Krimis eigentlich nicht mag. Aber
stimmt.
Der hat mir sehr gut gefallen. Der war einfach super gemacht.
Ja, ja. Ich habe es Manga nie gelesen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Anime Death Note geschaut. Ist schon
auch gut.
Ja. Schon gut.
Und dein Liebling?
Ist wahrscheinlich auch einer, den ich sehr früh gelesen habe. Der hieß King of Bandit Jing. Und der war an sich, hat mich so wegen dem Zeichenstil auch beeindruckt. Würde aber auch unter Shonen fallen. Also man sieht, es hat eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung, was das eigentlich für wen das gemacht ist. Man liest einfach das, was man gerne liest, oder?
So soll es sein.
Und mit dem verabschieden wir uns von heute. Was ist euer Lieblingsmanga oder steht ihr Mangas skeptisch gegenüber? Wie sind eure Erfahrungen? Oder seid ihr die Mega-Cosplayer und demnächst auf irgendeiner Convention am Weg? War die Hanami nicht im Mai? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls schreibt uns sehr gerne auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at. Ihr könnt uns auch so auf Instagram schreiben oder auf Facebook. Und wir wünschen euch fröhliches Manga-Lesen und wir hören uns beim nächsten Mal zur Auflösung, welche der Reihen wir für euch in die Stadtbibliothek stellen dürfen.
Bis zum nächsten Mal. Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.